Es gibt Hitzetelefone, es gibt Hitzepatenschaften, um da auch den Risikogruppen Unterstützung zu bieten. Kühle Ortekarten werden zusammengestellt und das alles eben halt auch in Kombination mit diesen verhältnispräventiven Maßnahmen. Natürlich muss es auch erstmal diese kühlen Orte geben.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Episode von Zukunft gestalten, dem Podcast über Planetary Health. Ich bin Marisha und gemeinsam mit Hannah und drei weiteren GästInnen sprechen wir heute über Hitze. Hitze, das Thema schlechthin der Klimakrise, die sich ja durch eine Erderhitzung auszeichnet.
Und die Hitze kennen wir ja mittlerweile auch aus unserer eigenen Erfahrung. Wir hören Jahr für Jahr neue Hitzerekorde. Im Jahr 2024 lag zum ersten Mal die Temperatur ein ganzes Jahr lang über 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau und in immer kürzeren Abständen übertrumpfen sich weitere Rekorde.
März 2025 war in der EU der heißeste März seit Beginn der Aufzeichnung. Der diesjährige Frühling ist ungewöhnlich trocken. Ein heißer, gefährlicher Sommer könnte bereits seinen Anlauf genommen haben. Wir merken es doch auch schon selber, oder? Also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist Mai, die Wiesen sind schon vertrocknet, im Garten muss ich andauernd gießen, Wasserknappheit und Waldbrandgefahr ist schon ein Thema. Dass Hitze aber eben nicht nur ein Thema für den Garten oder unsere Lebensmittelproduktion ist, sondern eben auch ganz direkten Einfluss auf unsere Gesundheit hat, das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen.
Heute werden wir erstmal von unserer Kollegin Nathalie hören, was Hitze überhaupt ist und was es körperlich mit uns macht. Und dann kommen noch zwei weitere Gäste dazu, mit denen wir dann über Hitzeschutz in verschiedenen Lebensbereichen sprechen. Also wir werden erfahren, wie wir uns vor Hitze schützen und was dafür auf verschiedenen Ebenen nötig ist und natürlich auch, was wir selbst tun können.
Doch erstmal zu den ganz direkten Einflüssen von Hitze auf unseren Körper. Dafür begrüße ich Nathalie Niedens. Nathalie, du bist Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitest bei Klug zum Schwerpunkt Hitze. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Sag mal, wie bist du überhaupt zum Thema planetare Gesundheit gekommen?
Das fing bei mir schon im Medizinstudium an. Das war so, als so die Fridays for Future-Bewegung losging. Da hat sich auch Health for Future gebildet und auch in Leipzig gab es eine Ortsgruppe und ich kannte da ein paar Leute, bin zur ersten Klimademo zum Klimastreik mitgekommen. Und ja, und dann fing ich an, mich in der Gruppe zu engagieren und nach dem Studium, als ich dann auch noch mit Public Health fertig war, fing ich dann an, bei Klug zu dem Thema zu arbeiten, einem Herzensthema für mich und habe mich seitdem mit dem Thema Hitze beschäftigt.
Und was ist eigentlich Hitze?
Ja, also wenn es um Hitze geht, dann denkt man ja ganz oft direkt an hohe Lufttemperaturen, unangenehm hohe Lufttemperaturen. Und auch der Deutsche Wetterdienst arbeitet da mit zwei meteorologischen Kenntagen. Das eine ist der heiße Tag, das ist ein Tag, bei dem die maximale Lufttemperatur 30 Grad übersteigt. Und den Tropennächten, eine Nacht, in der sich dann nicht auf weniger als 20 Grad abkühlt. Und wenn wir mehrere solcher heißen Tagen, gegebenenfalls auch Tropennächte haben am Stück, dann spricht man umgangssprachlich von einer Hitzewelle. Aber tatsächlich sind diese Begriffe gar nicht so einheitlich definiert. Wir haben auch keine feste Definition, wie viele Tage, wie heiß da eigentlich bei einer Hitzewelle mit reinkommen, damit sie eine Hitzewelle genannt werden darf. Und auch bei der Hitze ist es nicht so ganz einfach. Für eine gesundheitsrelevante Definition von Hitze spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, außer neben der Lufttemperatur, also Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit, bin ich schon akklimatisiert oder nicht? Und deswegen ist es auch so, dass der Deutsche Wetterdienst, wenn er dann warnt vor Hitze, also die amtlichen Hitzewarnungen rauskimmt, er die gefühlte Temperatur benutzt und all diese Faktoren da mit reingenommen werden und es nicht nur um die Lufttemperatur geht.
Wann warnt denn der Deutsche Wetterdienst?
Ah, da gibt es zwei Warnstufen. Die Warnstufe 1, das ist ungefähr, der Schwellenwert ändert sich auch, aber ungefähr ab einer gefühlten Temperatur von 32 Grad Celsius und einer geringen nächtlichen Abkühlung. Das ist dann eine starke Wärmebelastung. Und die Warnstufe 2, die extreme Wärmebelastung, ist dann ab einer gefühlten Temperatur von 38 Grad Celsius, also auch einer Temperatur, die, egal in welcher Konstitution ich bin, auf jeden Fall für mich auch gefährlich werden kann.
Und hast du auch ein paar Zahlen, wie sich das so entwickelt hat mit Hitze?
Wenn wir uns die Anzahl der heißen Tage anschauen, dann sehen wir da einen deutlich steigenden Trend über die letzten Jahrzehnte. Also in den 50er Jahren war es so, dass es im Durchschnitt in ganz Deutschland so rund 3,6 heiße Tage im Jahr gab. Von 2011 bis 2020 waren das dann bereits 11,1 heiße Tage. Das heißt, die Zahl hat sich also mehr als verdreifacht. Und wenn man sich jetzt auch Hitzewellen anschaut, ganz gleich, wie sie definiert sind,
da sehen wir das ganz deutlich am Beispiel in Hamburg. Eine Stadt, wo es vor 1994 keine 14-tägigen Perioden gab mit Temperaturen, die täglich über 30 Grad waren im Durchschnitt, so haben wir seit 94 seitdem schon mehr als 7 solcher Hitzewellen gesehen. Also der Trend ist eindeutig steigend.
Warum ist denn Hitze so gefährlich? Wir sprechen ja oft davon, es ist die größte Gefahr für unsere Gesundheit, aber warum eigentlich?
Hitze belastet den Körper massiv. Normalerweise haben wir so eine Betriebstemperatur, sage ich mal, von 37 Grad. Das ist die Temperatur, bei der der Organismus gut funktioniert, die Stoffwechselprozesse laufen. Und wenn die Körpertemperatur steigt, versucht der Körper dann dagegen zu regulieren. Und diese Gegenregulation allein ist schon eine starke Herz-Kreislauf-Belastung. Wir kennen es alle, wir fangen auch an zu schwitzen. Wir verlieren dadurch wertvolle Elektrolyte, Flüssigkeit aber. Und auch diese Mechanismen, diese Regulationsmechanismen haben auch ihre Grenzen. Und dann kann der Körper überhitzen. Und wenn der Körper überhitzt, kann es auch lebensgefährlich werden. Es kann zu einem Hitzschlag kommen und das ist ein medizinischer Notfall. Und in Deutschland versterben jährlich mehrere tausend Menschen an Hitze. Und interessanterweise sind die meisten Todesfälle gar nicht die Überhitzung, der Hitzschlag selbst, ursächlich dafür, sondern die Todesfälle entstehen vor allem durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen. Wir sehen nämlich auch, dass Hitze zu Komplikationen, Verschlimmerungen von Grunderkrankungen führt. Das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle zum Beispiel steigt, gerade wenn man schon vorerkrankt ist. Also es gibt da wirklich vielfältige gesundheitliche Auswirkungen, die wirklich richtig ernst werden können. In Deutschland versterben jährlich mehrere tausend Menschen an Hitze. Im letzten Jahr 2024 waren das so rund 3000 Menschen. Aber in Jahren, wo wir besonders viele heiße Tage und auch besonders lange Perioden am Stück haben, können das auch sogar bis zu 8000, bis zu 9000 Hitzetoten sein. Das hängt aber auch immer natürlich davon ab, wie das Ganze berechnet wird. Also in anderen Berechnungen, die andere mathematische Verfahren benutzen, sehen wir da auch deutlich höhere Zahlen.
Ich habe jetzt kleine Kinder zu Hause, da rennt man natürlich besonders viel vor Sonnenbrand, den klassischen Sonnenstich und solchen Dingen auch, die natürlich noch nicht direkt zum Tod führen, aber das sind ja wirklich wahnsinnig viele Auswirkungen, die Hitze einfach so direkt hat.
Genau. Also es ist ja auch ein Spektrum von eher diesen milderen Formen, also der Sonnenbrand oder auch mal einen Ausschlag, den man haben kann, wenn man viel schwitzt und enge Kleidung gerade trägt, eben bis hin zu den sehr schlimmen und auch stärkeren Hitzekrankheiten und Hitzeproblemen.
Du hattest die Menschen mit Vorerkrankungen gerade schon angesprochen, dass die auch besonders gefährdet sind, weil ihre Erkrankungen einfach durch Hitze sich verschlimmern. Wer ist denn ansonsten besonders gefährdet bei Hitze?
Genau, also im Grunde kann eigentlich jeder betroffen sein. Also es kommt natürlich immer auf die Hitze auch an. Aber es gibt natürlich eine Reihe an Bevölkerungsgruppen, die ein besonderes Risiko haben, da schwere Gesundheitsschäden davon zu tragen. Das kann einerseits an physischen Faktoren liegen, an sozioökonomischen Faktoren, aber auch an der Hitzeexposition selbst. Und es sind beispielsweise Menschen im höheren Lebensalter, Kleinkinder, Schwangere, aber wie ich auch sagte, die Menschen mit Vorerkrankungen, die sich auch da verschlimmern können, Menschen, die eine Behinderung haben, einen Pflegebedarf haben und da auch besonders abhängig sind davon, dass andere auch mithelfen. Und gerade wenn es auch um die Exposition geht, sind es natürlich auch die Menschen, die sich draußen stark körperlich betätigen, Menschen, die im Freien arbeiten, im freien Sport treiben und auch so die Kombination aus dem, ich kann mich schlecht schützen und bin ausgesetzt, sehen wir natürlich auch bei Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Also es ist eine vielfältige Risikogruppen und die Liste ist da recht lang. Und was ich gerne immer dazu noch erwähne, ist, ich als zum Beispiel junge, gesunde Person habe jetzt physisch oder sozioökonomisch gesehen, eigentlich bin ich ganz gut aufgestellt. Aber wenn die Hitze eben ein krasses Ausmaß erreicht, wenn die Hitze sehr, sehr stark ist, dann bin ich auch gefährdet.
Wie erkennt man denn diese akute Gefährdung durch Hitze und was muss ich als Laie da eigentlich direkt tun?
Das sind vielfältige Beschwerden, die man da haben kann. Also es kann anfangen mit Kopfschmerzen. Ich bin auch durstig, ich fühle mich irgendwie schlapp, niedergeschlagen. Geht dann aber auch weiter, gerade eben, wenn es halt gefährlich wird, auch so ein bisschen verwirrt, Bewusstseinseinschränkungen. Bei einem Hitzschlag ist auch die Haut gerne mal ganz, ganz trocken und rot, weil nämlich man einfach nicht mehr schwitzen kann, weil man so ausgetrocknet ist. Und gerade dann, wenn das Bewusstsein eingetrübt ist, man plötzlich erbricht, auch sein Bewusstsein verliert, all das sind Sachen, wo man wirklich auch bei der Hitze einfach dran denken muss, okay, es kann ein Hitzschlag sein. Und dann muss man erste Hilfe leisten und das A und O ist es natürlich erst einmal direkt einen Notruf abzusetzen. Also wenn ich das Gefühl habe, das könnte ein Hitzschlag sein und ich denke daran, dass ich einen Notruf absetze und dann ist kühlen, kühlen, kühlen das Wichtige. Also dass man bei die Person in Schatten bringt oder sich selber in Schatten bringt, ausreichend trinkt. Man kann auch aktiv abkühlen, Kühlpads in die Leisten, in die Achseln, in den Nacken legen. Also da, wo wir große Blutgefäße auch haben, Ventilator an, um eben da die Körpertemperatur runterzukühlen. Und natürlich, ich meine, wenn es jetzt eine Bewusstlosigkeit gibt, dass man da natürlich auch den Erste-Hilfe-Algorithmus natürlich durchgeht, ne? Also den wir auch ganz normalerweise haben mit Herzdruckmassage.
Ja, total spannend. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, wie man Hitzeschutz auch etwas größer denken kann, also in Kita, Kommune, Betrieben, und haben dafür noch weitere Gäste eingeladen.
Genau, ich habe es ja schon angekündigt. Wir wollen davon ausgehend jetzt noch zwei weitere Personen ins Gespräch dazu holen. Hier mit uns sind noch Stefanie Bühn und Jonas Gerke. Mit euch wollen wir darüber sprechen, wie wir uns vor Hitze in verschiedenen Bereichen des Lebens schützen können. Steffi, du bist Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitest zu Klima- und Gesundheitsschutz in der Arbeitswelt, und zwar bei einer Berufsgenossenschaft, also einer Unfallversicherung. Und Jonas, du arbeitest auch bei Klug, kommst aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, also hast mal in einem Gesundheitsamt gearbeitet und hast einen Hintergrund in Philosophie, Politikwissenschaft und Biologie. Und bei uns arbeitest du mit dem Schwerpunkt Hitzeschutz, vor allem in Kommunen und sozialen Einrichtungen. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben von Nathalie ja jetzt schon über die Gefahren von Hitze gehört. Jetzt will ich euch aus eurer jeweiligen Perspektive erstmal ganz grundlegend fragen, wie schützt man sich denn vor Hitze? Also was für Maßnahmen können wir da ergreifen und was braucht es auch dafür für Rahmenbedingungen?
Ich glaube, wichtig ist die Vorbereitung. Das ist ja wirklich das Zentrale, dass man sehr früh anfängt zu planen, was brauchen wir einerseits, um uns langfristig anzupassen, andererseits aber auch, was machen wir denn konkret, wenn es wirklich mal sehr heiß wird? Dabei ist es total wichtig, nicht nur die Hitzebelastung zu reduzieren, was zum Beispiel durch Begrünung, Verschattung und bauliche Maßnahmen möglich ist, sondern auch notwendig, darauf zu achten, wer ist wirklich besonders gefährdet durch Hitze, einerseits aufgrund von den körperlichen Faktoren, aber auch durch die verminderte Anpassungsfähigkeit, und diese Personen dann wirklich dort abzuholen und dort zu begegnen, wo sie sich aufhalten. Und diese Abhängigkeit kann einerseits eben durch fehlendes Bewusstsein um die Gefahren von Hitze sein, aber auch durch fehlende Unterstützungsstrukturen oder aufgrund von sozioökonomischen Faktoren. Das heißt, wenn wir wirklich diesen Personen wirkungsvoll helfen wollen, braucht es Hilfestrukturen. Wir brauchen über den ganzen Sommer Personen, die beim Einkaufen helfen, beim Bringen und Holen helfen, die als Kontakt einfach zur Verfügung stehen. Denn auch Einsamkeit ist ein wichtiges Thema, einerseits an sich, aber auch gerade mit Bezug auf Hitze. Weil wir sehen, dass besonders diejenigen, die auch alleinstehend sind oder einsam sind über den Sommer, besonders gefährdet sind.
In der Arbeitswelt ist es so, dass wir da auch etablierte Standards haben. Wir haben die Gefährdungsbeurteilung. Da ist jeder Arbeitgeber verpflichtet, eben Gefährdungen zu identifizieren im Betrieb. Und Hitze wäre eben eine Gefährdung, und die entsprechend letztendlich in der Gefährdungsbeurteilung zu erfassen ist und wofür dann auch entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden müssen. Das ist allerdings so, dass es in der Realität so aussieht, dass gerade kleinere Unternehmen diese Gefährdungsbeurteilung nicht wirklich durchführen. Außerdem haben wir unterschiedliche Gefährdungen, die im Arbeitsschutz berücksichtigt werden müssen, und Hitze ist eine davon. Das heißt, das tritt dann doch vielleicht, wenn man jetzt an Absturzgefahren denkt oder so, etwas von der Relevanz in den Hintergrund. Und oft ist da auch gar nicht das Bewusstsein eben da, dass Hitze letztendlich negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann. Und dadurch ist es eben so, dass es häufig noch gar nicht so richtig im Bewusstsein der Arbeitgebenden vorgedrungen ist, dass sie da was unternehmen müssen. Also ich war in einem Unternehmen, und das ich besucht habe, da war es schon Mitte Mai jetzt sehr warm und sehr heiß, und die haben an Öfen gearbeitet, die haben was eingeschmolzen, und als der Chef dann darauf angesprochen wurde, hat er dann gesagt, ja, im Sommer ist es dann lecker warm hier, aber es war nicht so, dass es wirklich ein Bewusstsein dafür gab, dass dadurch eben eine Gefährdung entsteht bei den Beschäftigten.
Ja, wir wollen uns so ein paar bestimmte Bereiche nochmal genauer anschauen. Jonas, du arbeitest ja auch viel im Bereich Kita, Kinder. Kinder können sich oft nicht einfach selbst schützen. Das klang gerade schon an. Warum müssen wir denn da besonders hinschauen?
Genau, das ist das zentrale Thema, dass die Kinder besonders Hilfe brauchen bei diesen präventiven Maßnahmen, die wir vielleicht alle für selbstverständlich halten, die wir selber machen. Also eine Kopfbedeckung zu tragen, sich einzucremen, die richtige Kleiderwahl zu treffen. Und gerade im Bereich Kita weisen wir immer darauf hin, wie wichtig es ist, da alle Bereiche einzubeziehen, insbesondere die Eltern und die Kinder auch selber, dass man versucht, das vom frühen Alter schon selbst den Kindern beizubringen, auch ein bisschen darauf zu achten, wann ist mir eigentlich warm, wann brauche ich eine Kopfbedeckung, vielleicht ziehe ich die auch selber schon an. Auch beim Thema Trinken haben wir die Zugänge zu Trinkwasser, die natürlich kinderfreundlich und in Reichweite zur Verfügung stellen müssen. Aber gerade mit den Eltern auch zu sprechen, ist was, was man oft noch ein bisschen stärken könnte. Zum Beispiel, dass die Kinder morgens vor der Kita eingecremt werden, dass sie überhaupt eine Kopfbedeckung mithaben. Und ich glaube, wenn wir dann einen Schritt weiter denken, ist diese Einbindung von allen Bereichen natürlich auch auszudehnen auf die Reinigungsdienste, die Hauswirtschaft, die Küche, weil wir eben in so vielen anderen Bereichen auch noch den Hitzeschutz umsetzen müssen und so die wirklich gefährdete Gruppe der Kinder am besten schützen können.
Das geht ja dann auch nach der Kita noch weiter in Schule und wenn Kinder aufwachsen, also auch ältere Kinder betrifft es ja genauso, wo es dann vielleicht nicht darum geht, dass Eltern denen was mitgeben, sondern auch eben zunehmend dazu kommt, dass die Kinder selbst Hitzekompetenz erlangen. Wie kann das denn funktionieren, dass wir Hitzekompetenz lernen?
Wir haben noch kein Unterrichtsfach zum Thema Hitze, wo man das wirklich alles lernt. Es fängt mittlerweile an, dass Schulen sich auch mehr dafür interessieren. Wie können wir denn das den Schülern auch beibringen, auch spielerisch beibringen? Es gibt verschiedene Spiele für Grundschulkinder, die sich wirklich darauf beziehen, mit den Kindern einen Hitzequiz zu machen oder einen Stationenlauf, wo man verschiedene Aktivitäten rund ums Thema Hitze wirklich kennenlernt. Im Bereich Kita sehen wir das noch viel mehr. Da ist es wirklich schon weit, dass Erzieherinnen sich auch schon länger mit dem Thema beschäftigen und wirklich Kinder auch spielerisch befähigen und denen die Hitzekompetenz wirklich näher bringen. Im Bereich Schule stehen wir da noch ganz am Anfang. Dabei wäre es gerade in Schulen, wo ja die Betreuung oder das Betreuungsverhältnis auch nochmal ein anderes ist, wichtig, die Schüler selbst zu befähigen, auch darauf zu achten, die Schüler selber Hitzekompetenz zu machen. Gerade auch in Bezug auf Aktivitäten, die in den Schulen stattfinden, wenn wir zum Beispiel einen Sportunterricht oder die Bundesjugendspiele, die ja oft im Frühsommer stattfinden, wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns wirklich überlegen, wie kann man die Schüler da am besten schützen und ihnen auch wirklich das Wissen mitgeben, um sich selber zu schützen.
Manches davon ist ja dann auch Teil von Hitzeschutzplänen. Was sind denn Hitzeschutzpläne überhaupt? Warum gibt es die und was steht da eigentlich drin?
Genau, also Hitzeschutzpläne regeln quasi diese zentralen Fragen, wer ist verantwortlich, was passiert genau, wenn die eben von Nathalie genannten Hitzewarnmeldungen uns erreichen, welche Maßnahmen sind also mit diesen Warnstufen verknüpft und was machen wir auch langfristig zur Anpassung. Die typischen Hitzeschutzpläne, die wir bei Klug erarbeitet haben, kommen eigentlich aus dem Gesundheitsbereich. Wir haben aber zum Beispiel auch für Sportvereine einen Plan entwickelt, der neben diesen präventiven Maßnahmen, personenbezogenen Maßnahmen wie regelmäßigen Trinken, Kühlung vor, während und nach dem Sport oder wettergerechte und atmungsaktive Kleidung auch Maßnahmen zur längerfristigen Anpassung oder zur Vorbereitung beinhalten, wie zum Beispiel die Schulung von Trainer und Trainerinnen, veränderte Wettkampfzeiten, auch Kriterien, wann eine Sportveranstaltung oder zum Beispiel die Bundesjugendspiele abgesagt werden können. Aber auch die Einrichtung für den wirklichen Notfall oder für wirklich Veranstaltungen an sehr heißen Tagen, wie zum Beispiel die Ausweisung von kühlen Orten oder die Versorgung bei medizinischen Notfällen auf Veranstaltungen.
Mir fällt tatsächlich auch direkt ein Kita-Beispiel ein. Ich habe 2 Kinder im Kindergartenalter und ich fand das total spannend, als wir Eltern auch den Hitzeschutzaktionsplan der Kita vorgelegt bekommen haben. Und da standen auch so ganz praxisnahe Dinge drin, wie dass die Küche auch darauf achten soll, dass in Hitzephasen wasserreiches Obst angeboten wird, wie Wassermelone, dass es irgendwie eher nicht so schweres Essen ist, dass die bevorzugt Wasserspiele im Garten machen und all solche Dinge. Ich fand das total spannend, da einfach mal reinzuschauen, wie es dann ganz konkret einrichtungsbezogen ja tatsächlich geschaut wird, was ist denn da vor Ort machbar? Der Frühdienst, der erstmal alle Jalousien runtermachen muss und einfach für Durchzug sorgen muss. Und ja, ich fand das sehr faszinierend, da mal in einen einrichtungsbezogenen Hitzeschutzplan reinzuschauen, weil einfach da deutlich wird, dass jede Einrichtung für sich nochmal viel, viel klarer werden muss und schauen muss, was haben sie denn da für Bedingungen eigentlich.
Und ich glaube, hier wird auch deutlich, wie viel Hitzeschutz eigentlich nicht nur durch diese personenbezogenen Maßnahmen, sondern durch organisatorische Maßnahmen auch funktionieren kann. Und oft wissen jetzt zum Beispiel von den Kitas die Erzieherinnen natürlich sehr viel darüber, wie kann ich mich um die Kinder kümmern, wie kann ich Hitzeschutz wirklich mit den Kindern umsetzen. Das Wissen ist eigentlich da, es geht nochmal darum, im Frühjahr das Personal daran zu erinnern, wie können wir das umsetzen, wir müssen es jetzt auch umsetzen und wie können wir uns drumherum organisieren, um verschiedene Themen einfach nochmal oder verschiedene Risiken zu minimieren. Ich habe da auch ein Beispiel, wir hatten jetzt den ersten warmen Tag und wir haben bei uns in der Kita einfach mit dem Personal auch nochmal festgestellt, dass jetzt im ganzen Frühjahr die Snackboxen für die Kinder einfach draußen standen. Die wurden am Vormittag geholt zum Snacken, dann standen die über den Mittag draußen und am Nachmittag zur Snackpause gab es dann sozusagen nochmal die Möglichkeit, was da rauszunehmen. Das funktioniert natürlich auch gut, wenn 15 Grad sind, aber wenn dann 25 Grad sind und die Snackboxen teilweise in der Sonne stehen, dann ist das ein perfektes Milieu für Bakterien, um auch wirklich zu wachsen. Und es kann dann auch am Nachmittag schon einfach auch eine eigene Gefährdung sein. Also solche Sachen sich einfach in Erinnerung zu rufen. Ich glaube, jede Erzieherin weiß das eigentlich. Aber das in Erinnerung zu rufen und dann auch nochmal gemeinsam zu sagen, wir müssen uns hier auch bei solchen Kleinigkeiten besser anpassen. Aber eben nicht nur bei diesen Maßnahmen, die den ganzen Sommer stattfinden, sondern auch wirklich in Zeiten, wo dann mal mehrere Tage eine Hitzewarnung kommt, wo wir wirklich eine Hitzewelle haben, dass wir da auch ganz klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten haben, um zu sagen, wann gehen wir denn eigentlich nicht mehr in den Hof, sondern lieber in den Keller spielen. Wann müssen wir auch die Eltern kontaktieren und sagen, unsere Kita ist wirklich zu heiß für eine verantwortungsvolle Betreuung.
Nathalie, wir hatten vorhin schon über die vulnerablen Gruppen gesprochen. Wie erreicht man denn diese Gruppen, die von Hitze besonders gefährdet sind?
Ja, wir haben genau zu diesem Thema im letzten Jahr ein Projekt durchgeführt im Auftrag des Gesundheitsministeriums und haben da Expertinnen und Experteninterviews und Literaturrecherche durchgeführt. Und das, was da wirklich eine zentrale Erkenntnis war, dass wir natürlich über ganz klassische Massenkommunikationswege, ne, wie Medien, soziale Medien, Print, Online-Medien, Menschen auch erreichen können durch Platzierungen im öffentlichen Raum. Aber das, wenn es darum auch geht, die besonders schützenswerten Gruppen, die besonders gefährdeten Gruppen zu erreichen, da kommen dann auch vor allem Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ins Spiel. Also auch vertrauenswürdige Berufsgruppen aus dem Gesundheits- und Sozialsektor zum Beispiel, die da einen direkten Zugriff auch auf die Gruppen haben und durch diese direkte Ansprache auch in der Lebenswelt, also da, wo die Menschen leben, arbeiten, sich aufhalten, auch in der Freizeit irgendwas machen, die auch wirklich da abholen und erreichen und eben diese Kombination aus den verschiedenen Wegen möglichst in der Fläche dann auch viele Gruppen erreicht.
Ja, es kam jetzt schon mehrmals vor, auch der Bereich der Arbeit. Also Jonas, du hattest angesprochen, dass ja auch Mitarbeitende in Kitas und so weiter sind, die auch Hitzeschutz brauchen. Damit sind wir ja schon dann beim Thema Hitzeschutz als Arbeitsschutz. Steffi, viele Menschen verbringen ja einen ganz großen Teil ihrer Zeit bei der Arbeit. Was können denn Betriebe in dem Bereich tun?
Also in Betrieben ist es eben wichtig, letztendlich auch genau sich zu überlegen, analog zu einem kommunalen oder Institutionshitzeaktionsplan, eben auch im betrieblichen Kontext einen betrieblichen Hitzeaktions- oder Hitzeschutzplan zu etablieren und sich eben auch nochmal genau zu überlegen, wer ist überhaupt dafür verantwortlich, welche Person. Da haben wir in einigen größeren Betrieben schon Strukturen wie Arbeitsschutzkreise oder Betriebsärzte oder die Sicherheitsfachkraft. Und da geht es dann eben darum zu gucken, wer bekommt eigentlich die Information, dass eine Hitzewelle bevorsteht, also wer abonniert den Warndienst des Deutschen Wetterdienstes und wie laufen dann eigentlich diese Kommunikationswege bei uns im Unternehmen. Also der Vorarbeiter zum Beispiel muss wissen, um seine Leute da zu informieren, dass eine Hitzewelle ansteht, sie müssen sich darauf einstellen und das ist ein wichtiger Schritt und gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu gucken, an welchen Stellen sind unsere Beschäftigten besonders exponiert, arbeiten die draußen in schlecht isolierten Büroräumen zum Beispiel, arbeiten die vielleicht auch an einem wärmebelasteten Arbeitsplatz, zum Beispiel in der Wäscherei oder an irgendwelchen anderen Öfen im Innenraum. Und dass man diese Plätze eben auch identifiziert, die kann man zum Beispiel auch kartieren. Es gibt auch Hitze, also Heatmaps, die man dann anwenden kann, wo man dann gucken kann, in welchen Zonen es besonders heiß ist. Und dann geht es eben darum, aus diesen Gefährdungen oder aus diesen identifizierten Tätigkeiten letztendlich nochmal Maßnahmen abzuleiten zum Hitzeschutz. Und da gibt es im Arbeitsschutz eben unterschiedliche Arten der Maßnahmen. Da gibt es einmal die technischen Maßnahmen, das sind Dinge wie Verschattung, also die Außenverschattung zum Beispiel, oder Überdachung. Also wenn ich jetzt eine Baustelle habe draußen, dass dann ein Zelt oder irgendwie ein Sonnensegel aufgestellt wird. Dann gibt es organisatorische Maßnahmen, das ist sowas wie die Verlegung der Arbeitszeiten oder letztendlich auch nicht notwendige Arbeitstätigkeiten in einen anderen Zeitraum zu verlegen. Also man könnte zum Beispiel jetzt im Gesundheitsbereich elektive Eingriffe verlegen in kühlere Zeiten, was auch so ein bisschen der Gesundheit der Patienten letztendlich zuträglich dann ist. Und dann gibt es noch personenbezogene Maßnahmen, wie eben letztendlich, dass die Beschäftigten selber auch ihr Verhalten verändern, dass sie viel trinken, dass sie ihre Kleidung zum Beispiel luftig gestalten, dass sie aber auch letztendlich nochmal auch diese Hitzekompetenz haben und informiert werden und sensibilisiert werden. Und da ist es eben auch so, dass man da auch am besten schon bei den Auszubildenden letztendlich anfängt und das Thema auch in den Berufen ganz frühzeitig schon kommuniziert, weil auch gerade junge Auszubildende nochmal als gefährdete Gruppe gesehen werden können, weil die sind unerfahren, die sind vielleicht auch noch so ein bisschen, ach, es schadet mir doch nicht. Dann gibt es bestimmt auch Leute, die da gerne gerade zuckerhaltige oder Energy Drinks zum Beispiel trinken, die dann auch nochmal das Risiko bei Hitze erhöhen und dass man da auch frühzeitig anfängt. Mhm. Und wir haben auch im betrieblichen Kontext haben wir letztendlich ja auch nochmal ganz viele Leute, die als MultiplikatorInnen dienen können. Also das sind unterschiedliche Fachpersonen, aber letztendlich können auch ältere Beschäftigte als Multiplikatoren dienen, indem sie zum Beispiel jüngeren Beschäftigten auch so ein bisschen die Hitzeentwicklung über den Zeitverlauf nochmal deutlich machen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die auf der Baustelle, die da schon lange Zeit arbeiten, die dann sagen, es ist tatsächlich auch nochmal schlimmer geworden. Also früher war das nicht so. Und dadurch natürlich auch nochmal das ganz anschaulich erklären und da auch mehr so eine Akzeptanz schaffen, dass das wirklich notwendig ist, da auch Maßnahmen zu ergreifen.
In welchen Bereichen ist denn besonders notwendig, Maßnahmen zu ergreifen? Also es gibt ja ganz verschiedene Bereiche der Arbeitswelt und bestimmte Branchen zum Beispiel, die stärker betroffen sind. Wo müssen wir da genau hingucken?
Also ganz besonders betroffen sind natürlich alle, die im Freien arbeiten. Also Landwirtschaft, Bauwirtschaft, aber auch Leute, die Solarpaneele zum Beispiel montieren, sind besonders betroffen. Also die brauchen wirklich besondere Schutzmaßnahmen, insbesondere wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass es dann mehrere Tage am Stück wirklich heiß ist und die Hitzebelastung auch von der Temperatur her sehr, sehr stark zunimmt. Also die sind besonders schutzbedürftig, aber dann haben wir natürlich auch von den Beschäftigten her einen ganzen Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben schwangere Beschäftigte, behinderte Beschäftigte, wir haben aber auch natürlich Vorerkrankte, wir haben Menschen, die Medikamente einnehmen. Also da haben wir eigentlich genau die Risikogruppen, die eben auch schon genannt wurden. Und dann haben wir natürlich auch im Innenraum durchaus hohe Belastungen, je nachdem, wo man arbeitet, wie groß die Fenster sind. Es gibt Büros, die haben riesige Glasflächen und wo die Beschäftigten sich eigentlich überhaupt nicht aus dieser Hitze rausziehen können. Und das ist schwierig, dann da diesen Arbeitsplatz weiter instand zu halten. Und es gibt ja auch zum Beispiel technische Regeln, die dann auch sagen, ab wann man welche Maßnahmen einleiten muss als Arbeitgeber. Und da ist es eben so, ab 35 Grad Lufttemperatur ist der Raum eigentlich ohne entsprechende Maßnahmen nicht mehr zum Arbeiten geeignet.
Wie sieht's denn aus, wenn es jetzt keinen Hitzeschutz gibt an meinem Arbeitsplatz? Was kann ich als Mitarbeiterin selbst vielleicht auch anstoßen, damit das passiert? Hast du da Ideen?
Ja, also es gibt die Möglichkeit, das einmal eben anzusprechen bei entsprechenden Fachkräften, zum Beispiel bei der Sicherheitsfachkraft oder bei dem arbeitsmedizinischen Dienst oder entsprechend auch bei den Führungskräften. Also da kann man durchaus sagen, ich fühle mich von Hitze belastet oder wie sieht es eigentlich bei uns aus, wenn jetzt Hitzewellen bevorstehen, sind wir gut vorbereitet? Also da kann man durchaus mal fragen. Und dann gibt es natürlich auch in vielen Unternehmen Beschäftigtenvertretungen, die dann auch wiederum solche Themen natürlich auch weitertragen können und die sich damit dann auch befassen.
Auf eine Weise ist ja der grundlegendste Hitzeschutz eigentlich Klimaschutz zu betreiben, also auf einer höheren Ebene das Ganze zu sehen. Was kann denn da in der Arbeitswelt getan werden?
Also da kann eine ganze Menge getan werden. Wenn wir jetzt auf Hitze mal abzielen, dann ist natürlich so die Frage, was wählen wir für Maßnahmen, insbesondere technische Maßnahmen? Und da gibt es eben energieintensive Klimaanlagen, die das Problem teilweise nochmal mit Abwärme oder mit letztendlichem hohen Energiebedarf nochmal verstärken. Also da kann man sich natürlich auch nochmal nach Alternativen umgucken und ganz bewusst vielleicht erst nochmal andere Maßnahmen ausprobieren. Und im Großen und Ganzen kann natürlich der Betrieb selber schauen, in welcher Hinsicht können wir Energie sparen, in welcher Hinsicht können wir Prozesse umstellen, wie können wir letztendlich uns nachhaltiger aufstellen. Das ist auch so, dass viele Unternehmen da auch schon auf einem guten Weg sind, sich auf den Weg gemacht haben, sich mit den Themen befassen und das eben auch nochmal ganzheitlicher denken. Aber es ist immer so eine Frage, in der Realität ist es dann manchmal doch so, dass viele oder einige Anpassungsmaßnahmen, also sprich jetzt zum Beispiel Photovoltaikanlagen oder Begrünung der Außenfläche oder Dämmung oder sonstige Dinge, eben erstens einen riesen Vorlauf brauchen und dann ist es immer auch, wo die Ressourcen für da sein müssen. Es gibt natürlich auch Förderungen, aber es ist trotzdem immer auch eine Rieseninvestition in die Langfristigkeit. Und was natürlich auch noch ein bisschen das Thema ist, dass nicht immer alles überall geht. Das heißt, die Bedingungen sind sehr unterschiedlich. Es ist immer ein Riesenthema, sich damit auseinanderzusetzen. Also da muss dann der Architekt mit einbezogen werden und die innere Verwaltung und sowieso die ganze Geschäftsführung muss auch dahinter stehen. Und das ist teilweise auch nicht immer, sag ich mal, ganz einfach. Also man muss sich schon wirklich intensiv damit beschäftigen, man muss es auch wollen. Und dann muss man eben sich nochmal umgucken. Aber das Schöne ist ja letztendlich, dass die Entwicklung und die Innovationen, die jetzt kommen, das auch nochmal so ein bisschen vorantreiben. Und ich denke mal, man muss immer gucken, was es für Möglichkeiten gibt und inwiefern man dann vielleicht für sich das Richtige dann doch noch findet. Und was vielleicht auch nochmal ganz wichtig ist, es gibt mittlerweile ganz viele Netzwerke, die sich zu diesem Thema zusammentun. Und indem dann andere voneinander lernen, kann man eben nochmal kraftvoller vorangehen. Weil der eine hat die Erfahrung schon gemacht, dass zum Beispiel das Photovoltaikmodul nicht auf dem Dach geht, weil das ist versicherungstechnisch nicht möglich, hat sich aber schon erkundigt. Und da möchte ich auch nochmal so aufrufen, dass das total sinnvoll ist, sich zusammenzutun, wenn man diese Schritte geht. Und dann in der Institution oder überinstitutionell nochmal darüber in Kontakt zu kommen.
Manches geschieht ja auch aus der Not heraus, also weil viel spürbarer wird für Unternehmen auch in ihrer Geschäftstätigkeit, dass sie resilienter werden müssen, um sinnvoll geschäftstätig sein zu können in der Zukunft. Da spielen natürlich auch noch Sachen außerhalb von Hitze eine Rolle. Deswegen nochmal ein bisschen den Blick öffnen über Hitze hinaus. Was gibt es denn noch für andere Anpassungen und auch Beiträge zu Klima- und Umweltschutz, die Betriebe und andere Arbeitsstätten im Kontext von Klima- und Umweltkrisen vornehmen können?
Ja, also man muss natürlich auch Extremwetterereignisse im Sinne von Starkregen mit Überschwemmungen berücksichtigen. Das wird auch häufiger vorkommen in Zukunft und da müssen sich auch Unternehmen drauf einstellen. Da haben wir auch schon ganz tragische Beispiele in der Vergangenheit jetzt gehabt, aus denen wir hoffentlich auch gelernt haben. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo sich Unternehmen nochmal ähnlich analog zu so einem Hitzeschutzplan eigentlich auch Gedanken machen müssen. Sind wir aufgestellt? Was für ein Risiko haben wir überhaupt? Also es gibt ja unterschiedliche Risikokarten, die man sich angucken kann, wo man auch wirklich standortbezogen schauen kann, wie hoch ist eigentlich hier mein Risiko? Und dann sich zu überlegen entsprechend, was können wir für Maßnahmen etablieren, damit wir geschützt sind im Extremfall. Genau, das hat zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Versicherungssumme. Also Versicherungen, die haben ja das Problem, dass je nachdem wo, an welchem Ort und wie vulnerabel so ein Unternehmen ist, dass da teilweise Gebäude auch gar nicht mehr richtig versichert werden können. Und das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme, dass man da diese Versicherungssumme oder sich überhaupt versicherbar macht oder eben die Versicherungssumme noch erträglich hält. Und ansonsten haben Unternehmen natürlich auch noch diese Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sie tätigen müssen, wo es eben ganz viel auch um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht. Und da kann man natürlich auch wiederum Synergien sehen, wenn man da investiert und entsprechend eben sich nachhaltig aufstellt, hat man gewisse Vorteile dort, dass man das nutzen kann, auch im Sinne von Kreditvergabe eben teilweise besser dasteht, dass viele Banken das auch schon als wichtiges Kriterium sehen, wie nachhaltig ist eigentlich so ein Unternehmen aufgestellt. Also das sind dann alles Vorteile und im Endeffekt muss man natürlich gucken, ein Unternehmen will natürlich produktiv bleiben und möchte eben sich sicher aufstellen und möchte auch in Zukunft noch sichere Arbeit garantieren. Und da ist es eben so, dass das einen Riesenvorteil hat, wenn man sich jetzt schon Gedanken macht und in die Zukunft plant. Ich habe ja eben angesprochen, zum Beispiel die Dämmung von Fassaden. Das sind ja Dinge, irgendwann stehen die vielleicht an. Und wenn man zu dem Zeitpunkt das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass man da vielleicht auch nochmal irgendwie technischen Hitzeschutz anbringt oder irgendwelche anderen Dinge, dann verpasst man vielleicht die Gelegenheit. Und deshalb ist es wichtig, das auch wirklich präventiv und langfristig zu denken und zu planen.
Ja, gutes Stichwort mit der Zukunft gestalten. Wir haben ja jetzt insgesamt viele verschiedene Lebensbereiche angeguckt. Wenn wir das alles zusammen angucken, gucken wir ja auf ganze Kommunen und gesellschaftliche Zusammenhänge. Am Beispiel von Städten will ich mal noch dich fragen, Nathalie, wie kann Hitzeschutz in einer Stadt funktionieren? Wie kann sich eine ganze Stadt vor Hitze schützen?
Genau, also die Maßnahmen, die wir hier schon auf der institutionellen Ebene ja gehört haben, die sind ja auch in Teilen schon auf der kommunalen, auf der städtischen Ebene möglich. Ne? Also wir haben das Thema der Verantwortlichkeiten, der Warnkaskaden. Es wurde ja bereits angesprochen, wie gelangt auch eine Hitzewarnung einerseits innerhalb der Stadt, in der Verwaltung, aber natürlich auch nach außen zu den relevanten AkteurInnen und Akteuren, zu den BürgerInnen und Bürgern. Und dann sind es auch eben wieder die beiden Seiten der Verhaltens- und der Verhältnisprävention, die wir jetzt auch schon von Steffi und von Jonas gehört haben. Also Informations- und Kommunikationskampagnen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, um über Schutzmaßnahmen aufzuklären, auch über die Angebote, die man selber hat. Es gibt Hitzetelefone, es gibt Hitzepatenschaften, um da auch den Risikogruppen Unterstützung zu bieten. Kühle Ortekarten werden zusammengestellt. Und das alles eben halt auch in Kombination mit diesen verhältnispräventiven Maßnahmen. Natürlich muss es auch erstmal diese kühlen Orte geben. Natürlich muss es auch erstmal zum Beispiel Trinkbrunnen geben, damit man auf die hinweisen kann, damit auch die Verhaltensprävention funktionieren kann. Und natürlich auch in der verhältnispräventiven Schiene, das auch was von Jonas Gerke bereits gesagt worden ist, das Thema der Stadtbegrünung, das Thema der Entsiegelung, wo wir langfristig denken und das Aufheizen der Städte damit verringern möchten. Und die Multiplikatoren und Multiplikatoren, die haben wir heute auch schon angesprochen, auch die müssen an erster Stelle ja irgendwie sensibilisiert werden, irgendwie abgeholt werden. Das heißt, auch da Angebote zu schaffen, Fortbildungen, Schulungen, Informationstage für Kitas zum Beispiel, für Menschen in Apotheken oder Ähnliches anzubieten, durchzuführen, um die auch an Bord zu holen, damit sich diese institutionellen Maßnahmen mit den kommunalen Maßnahmen verschränken, vernetzen und man dann einen, ich sag mal, integrierten, übergeordneten Hitzeaktionsplan hat.
Wir haben ja nicht nur die Stadt, wir haben ja auch ländliche Regionen. Jonas, wie funktioniert denn das auf dem Land? Gibt es da besondere Herausforderungen?
Wir haben natürlich im Land weniger diesen urbanen oder städtischen Hitzelinsel-Effekt. Wir haben dafür andere Herausforderungen. Wir haben einerseits die junge Generation, die teilweise das Land verlässt und dadurch natürlich auch die ältere Generation von Menschen, die teilweise eben dann alleine leben oder pflegebedürftig sind, die nicht mehr die Ansprechpersonen haben, die vielleicht die Angehörigen nicht mehr in der Stadt haben. Und dadurch haben wir das Risiko, von dem wir eben schon gesprochen haben, von allein lebenden älteren Personen teilweise am Land noch mal stärker. Das wird teilweise abgefedert, je nach Wohnsituation. Wir haben diese super engen und städtischen Wohnsituationen auf dem Land weniger. Aber gerade in diesen Mischformen von Kleinstädten gibt es eben auch Zentren, die sehr erhitzt sind. Da gibt es auch Dachgeschosswohnungen. Und wenn da dann einfach die junge Generation, die Angehörigen nicht mehr da sind und auch andere Hilfestrukturen wegfallen, was wir ja auch gerade im Gesundheitswesen auch schon sehen, dass da einfach die Versorgung nicht mehr passt, dann ist da natürlich nochmal ein besonderes Risiko, auch wenn die Hitzeexposition vielleicht rein von der Temperatur nicht so stark ist, ist halt die Anpassungsfähigkeit stark minimiert oder verringert.
Ja, zum Abschluss kommend möchte ich euch alle drei nochmal fragen, wie könnte denn unser Zusammenleben mit Blick auf die Probleme, aber auch Lösungen, die wir heute angesprochen haben, denn in Zukunft in den Städten und auf dem Land aussehen? Was wäre da euer Wunsch für die Zukunft? Nathalie, magst du vielleicht anfangen?
Sehr gerne. Ich würde sagen, aufeinander Acht geben, dass wir eben daran denken, dass ich nicht nur mich selber schütze, sondern auch weiß, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis gibt es vielleicht jemanden, der holt sich selber gar nicht so gerne Hilfe, dass ich auch an die Person denke und ja, sie abhole und mitnehme.
Jonas, hast du einen Wunsch für die Zukunft?
Ja, ich überlege gerade zwischen zwei Favoriten. Einmal wünsche ich mir, dass wir als Gesellschaft oder als Kommune resilienter werden und auch einfach merken, dass es auch ein Sicherheitsrisiko ist für die Gesundheit ein Sicherheitsrisiko, wenn wir uns nicht vorbereiten auf wirkliche Hitzekatastrophen, dass wir da einfach handlungsfähig werden. Andererseits, und das war die andere Idee, wünsche ich mir, glaube ich, dass wir mehrere Themen, die Städte beschäftigen, einfach zusammendenken. Wir brauchen einerseits Wohnraum, wir müssen im Verkehr wirklich das Problem des Individualverkehrs angehen und wir müssen uns an die Hitze und an die Klimaveränderung anpassen. Und ich glaube, das alles zusammenzudenken ist notwendig, weil natürlich der Raum irgendwie begrenzt ist und wir vielleicht mehr auf den Radverkehr umsteigen müssen, damit wir Platz haben für mehr Stadtbäume, können wir den gefährdeten Personen ermöglichen, auch Fußwege wieder zu nutzen und zu Fuß zu gehen, weil sie an sehr heißen Tagen sonst gar nicht mehr zu Fuß rausgehen oder einkaufen würden. Ich glaube, das integriert zu denken, das wäre eigentlich mein Wunsch für die Zukunft.
Ja, mein Wunsch geht in eine ähnliche Richtung wie Jonas. Also ich wünsche mir tatsächlich klimafreundliche Strukturen, Strukturen, in denen wir gesund und auch sicher letztendlich zum Beispiel mit dem Rad zur Arbeit fahren können. in denen wir auch genug Schattenplätze finden in der Stadt oder auch am Arbeitsplatz. Und ich wünsche mir einfach, dass da ein anderes Bewusstsein und mehr der Blick in Richtung zukünftige Generationen geht, weil die sind auch darauf angewiesen, dass sie noch ein sicheres, gesundes Leben und Arbeiten möglich gemacht bekommen von uns und von unserer Generation. Und deshalb wünsche ich mir einfach, dass wir da so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr den Fokus nicht auf uns selbst lenken, sondern den Fokus eher auf das, was kommt und für die, die noch nach uns kommen, dass wir daran auch denken.
Ja, vielen Dank. Damit haben wir einen Haufen guter Wünsche beisammen. Vielen Dank euch, dass ihr da wart und danke fürs Gespräch.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
Ja, Marisha, was geht dir durch den Kopf nach den Gesprächen?
Ach, mich beschäftigt gerade nochmal so das, was jetzt in den Visionen auch genannt wurde. Ja, wie wichtig ist es, alles zusammenzudenken? Wir haben ja schon viel über Co-Benefits gesprochen. Und man kann Hitzeschutz eben auch viel verbinden mit den anderen Dingen, ne?
Ja, zum Beispiel Mobilität anders gestalten, Teil von Hitzeschutz. Also es geht ja um eine grundlegende Gestaltung von unserer Mitwelt, wie unsere Infrastruktur gestaltet ist. Und wenn wir weniger Flächen versiegelt haben, weniger Autoverkehr haben, ist es auch gut für den Hitzeschutz. Aber eben auch, so wie wir in der Episode mit Katja Diehl und Karim gehört haben, hilfreich für uns auf ganz vielen anderen Ebenen.
Ja, und so viel schöner. Also ich stelle mir die ganze Zeit so Städte vor, wie die einen richtigen Hitzeschutz haben und wie viel schöner wir da leben könnten, wenn alles grün ist, wenn es nicht so irre heiß wird, wenn es Trinkwasserbrunnen gibt, wenn es irgendwie Plätze gibt, die der Gemeinschaft dienen und wo Menschen sich noch weiterhin draußen aufhalten können und sich nicht verbarrikadieren müssen, weil es einfach überall draußen zu heiß ist. Und wie viel wir einfach auch tun können, ja, dafür ein Gemeinschaftsgefühl, wie viel mehr wir einfach Gruppen dann im Blick hätten, die ja nicht die über die Ressourcen verfügen, auch sich selber in ihr Haus mit Pool oder so zurückzuziehen. Mhm. Und irgendwie stimmt mich das gerade ein bisschen nachdenklich, ein bisschen hoffnungsvoll, aber auch ein bisschen traurig, dass uns das so gar nicht gelingt. Also, dass wir einfach vulnerable Gruppen im Moment überhaupt nicht gut schützen und dass da im Thema Hitze einfach das auch nochmal so deutlich wird, wie viel mehr wir eigentlich tun könnten, auch um alle Menschen in der Gesellschaft mitzunehmen.
Ja, wir schützen einige Gruppen nicht, aber es gibt auch Beispiele von Gruppen, die das dann zum Anlass nehmen, selbst aktiv zu werden. Es gibt in der Schweiz die Klimaseniorinnen. Das sind über 2000 Frauen im Pensionsalter, die sich zusammengetan haben und gemeinsam geklagt haben. Und der Europäische Menschenrechtshof hat dann im April letztes Jahr geurteilt, dass die Schweiz die Menschenrechte älterer Frauen verletzt, weil das Land nicht das Nötige gegen die Klimaerhitzung tut. Begründet wurde das dann mit dem Menschenrecht auf Privat- und Familienleben, aber in der Argumentation von den Klimaseniorinnen war Hitze und ihre Verletzlichkeit gegenüber Hitze ein Hauptargument und das wurde da auch anerkannt, dass das ein relevanter Grund ist.
Ja, und das ist natürlich Wahnsinn. Also ne, wenn irgendwie deutlich wird, durch die Erderhitzung wird Recht von Einzelnen verletzt und das ist total wichtig und da einfach auch ein ganzer Staat verurteilt wird, etwas zu tun gegen die Erderhitzung. Das würde ich mir ehrlich gesagt noch viel, viel mehr wünschen und so ein Erwachen und ja, dass einfach wirklich die Erderhitzung ernst genommen wird und eingegrenzt wird. Und ich finde, das wird einfach, das möchte ich jetzt gerne einfach nochmal sagen, weil wir bei Hitze einfach ganz viel über Anpassung sprechen, ja, Hitzeschutz. Wie können wir Hitzeschutz betreiben, dass nicht mehr Menschenleben in Gefahr sind, dass wir nicht so leiden und überlegen uns halt Maßnahmen, was wir tun können, um direkt unsere Gesundheit zu schützen. Aber die aller wichtigste Maßnahme ist natürlich Mitigation, also Klima- und Umweltschutz zu betreiben, weil wir uns natürlich nur ganz bedingt anpassen können. Ja, irgendwann ist es aus, wir merken jetzt schon, wie sehr wir unter Hitze leiden. Und es wird natürlich immer heißer und heißer, also kühler wird es ja jetzt nicht mehr. Den Punkt haben wir jetzt schon erreicht und wir leiden jetzt schon. Und das Allerwichtigste ist natürlich, jetzt die Erderhitzung einzudämmen, einzugrenzen, damit es nicht noch heißer wird, damit die Folgen der Klimakrise nicht einfach noch drastischer werden. Mhm. Und das wünsche ich mir eigentlich, wenn wir über Hitze sprechen, dass wir immer nicht nur über die Anpassung sprechen, sondern eben immer auch über den Schutz, weil wir einfach nur bedingt anpassbar sind.
Ja, da fand ich es auch schön, dass Steffi nochmal angesprochen hat, ganz ähnlich wie Harald Lesch in der ersten Episode. Sie hatte von älteren Mitarbeitenden gesprochen, die als MultiplikatorInnen dienen können. Harald hatte von menschlichen Messinstrumenten gesprochen. Also es ist ja was wirklich Erfahrbares. Wir können das in Geschichten weitergeben, aus unserer eigenen Erfahrung erzählen. und damit es auch von der wissenschaftlichen Ebene, von dem Durchschnitt so und so viel Grad heißer, runterholen zu unserem alltäglichen Erleben, was, wie wir wissen, Menschen viel mehr antreiben kann, aktiv zu werden.
Genau, wir brauchen die Verknüpfung. Wir haben natürlich alle Fakten und müssen diese Fakten jetzt nahbar machen. Ja, und heute ging es schon ganz viel um die Arbeitswelt. Im Prinzip ja vor allem um Hitzeschutz in der Arbeitswelt. Aber Arbeitswelt hat natürlich viel, viel mehr noch zu tun mit den ganzen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und zwar möchten wir in der nächsten Folge uns mit der Wirtschaft beschäftigen. Ja, ein Thema, was in den täglichen Nachrichten ganz viel besprochen wird. Allerdings wird meistens der Klimabezug außer Acht gelassen. Warum sich eine Ignoranz der Klima- und Umweltkrisen auf die Wirtschaft eigentlich so überhaupt nicht auszahlt und warum kein Klimaschutz sogar wirtschaftsschädlich ist, darüber sprechen wir nächste Mal mit Claudia Kempfert und Benjamin Hornung. Hört also sehr gerne wieder rein. Und wie immer gilt, teilt gerne, kommentiert und vor allem sprecht mit anderen über die Inhalte. Wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Dies ist eine Präventionsinitiative von Barmer und Klug.
Die Verantwortung für die Inhalte dieses Podcasts liegt bei Klug.